Und da ist die Sache ja eigentlich überhaupt keine Sache mehr der Kontrolle. Es ist nur mehr eine Sache der Präsenz. Ja. Einfach zu sagen, kann ich mich der Realität stellen?
Wetter ist übrigens ein schönes Beispiel. Ich habe gerade vor ein paar Tagen an der Bushaltestelle ein Gespräch von zwei alten Damen gehört. Ach Mensch, dein Sohn war doch jetzt im Urlaub. Wie war es denn? Ja, war nicht so schön. Er hatte nicht so tolles Wetter.
Weil ich gerade das Wort Verantwortung sage, viele Menschen verwechseln Verantwortung mit Kontrolle. Und vor allem wer? Wer hat die Macht, es zu kontrollieren?
An einem Strang ziehen ist für mich gleichermaßen lustig wie traurig. Aber nicht mit dem Gedanken, es dann zukünftig kontrollieren zu wollen, sondern es zukünftig für alle Beteiligten besser zu machen. So in diesem Sinne.
Selbst wenn du ein wirklich überdrüber Elternteil bist, hast du überhaupt keine Garantie, dass alles so läuft, wie wir uns das gemeinhin als Laufen vorstellen, als Familie. Der Versuch, Kontrolle zu wahren, ist nichts anderes als Angst. Und wenn wir in die Liebe gehen, dann haben wir keine Angst und dann brauchen wir auch keine Kontrolle. Und das ist für mich die Quintessenz von dem, was das Leben bedeutet und vor allem auch, was Familie bedeutet. Wir alle können wirklich immer wachsen an jeder Situation.
Aber im Hier und Jetzt sein ist doch erstmal auch Genuss, akzeptieren, Achtsamkeit, sich umzuschauen.
Das ist mein Appell an alle Eltern da draußen, dass die Beziehung, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, und das ist das im Moment sein, das liebevolle im Moment sein, dass egal was passiert, dass man nie diese Beziehung abreißen lässt und sondern immer liebevoll im Moment bleibt.
Die Ereignisse kommen und gehen, aber die Erlebnisse sind die, die bleiben.
Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Du bist ein Papa, du bist eine Mama. Du möchtest deinen eigenen Weg leben. Deinen eigenen Stil leben. Du möchtest deinen Kindern das authentischste Vorbild sein, was du eben sein kannst. Bleib du selbst, bleib bei dir. Und somit seid ihr eine Familie, ein Team. Ich bin Cola, dreifacher Papa, dreifacher Opa und Familienmentor. Ich möchte dich inspirieren und dir praktische Tipps mit an die Hand geben, wie du in der Kommunikation, wie du in der Beziehung, wie du im authentischen Leben vorwärts kommst. Ich freue mich, dir diese heutige Folge präsentieren zu können. Viel Spaß damit! Family Flow, der Podcast. Immer wieder schön, den Wolfgang hier bildlich gesehen vor der Nase zu haben. Ihr hört ihn da draußen nur, aber umso mehr, umso freudiger, dass wir uns nach einer Weile, die wir uns nicht gesehen und gesprochen haben, wieder mal ein Thema gefunden haben, was wir beide spannend finden, was wir beide, ja, was uns beschäftigt, kann ich glaube ich ruhig so sagen. Und was im Thema Familie, Selbstführung, jeder Mensch als solches genauso wichtig ist wie ja, in der Gesellschaft auch. Und zwar geht es um Kontrolle. Genauer gesagt, aus unserer Sicht, Wolfgang, korrigier mich, aus der Kontrollillusion. Hallo Wolfgang erstmal.
Ich freue mich genauso, dass ich wieder da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, würde ich sofort unterschreiben. Kontrollillusion. Das ist ja unsere Lebensaufgabe, oder? Loszulassen.
Die Kontrollillusion loszulassen oder
Beides, ja.
was
Ja,
meinst du
weil im
genau?
Prinzip ist es ja, wenn wir glauben, wir lassen Kontrolle los, lassen wir nur die Illusion sozusagen gehen. Und akzeptieren die Realität, wie sie ist. Ja, darum geht es ja hier. Wenn wir immer wieder von bewusster Elternschaft reden, dass wir aufhören, an Dingen festzuhalten, die eigentlich noch nie funktioniert haben, und alle sich wundern, warum sie nicht funktionieren, dass man einfach sagt, okay, vielleicht ist es ja meine Vorstellung von dem, was passiert oder was passieren sollte, dass eine Illusion ist. Und dann lassen wir sie einfach gehen. So wie die Kontrolle. Aber natürlich, wenn ich so...
Da ist ja ein Stück weit auch...
Entschuldige.
Ja, genau. Da ist ja ein Stück weit auch ganz wichtig, die Erwartung, ne? Die Erwartung, die Leute haben bezüglich ihrer Kinder oder dem oder das, was sie kontrollieren wollen.
Ja, weil ich habe natürlich jetzt gesagt, wir lassen sie einfach gehen. Und da höre ich schon die Stimmen. Natürlich lassen wir sie nicht einfach gehen. Es ist ein lebenslanger Prozess, den wir da durchlaufen.
Genau.
Aber wir können dafür dankbar sein, wenn wir Eltern sind, dass wir da wirklich sehr viele Gehilfen haben in Form unserer Kinder, die uns dabei helfen, das zu üben und es vielleicht ein bisschen besser auf die Reihe zu kriegen, wenn wir uns der Aufgabe stellen. Weil die Kinder sind ja diejenigen, die uns immer wieder...
Ja, auch wie wir es ja gerade im Vorfeld gesagt haben. Ja, na klar, genau. Hm. Und auch uns selbst widerspiegeln, ne? Unsere eigenen Emotionen, unsere eigenen Herangehensweisen und so. Und da passt ja wieder einer meiner Lieblingssätze. Inzwischen weiß ich auch, wer dieses Zitat gebracht hat von Kierkegaard. Das Leben wird vorwärts verstanden und rückwärts gelebt. Und in dem Moment andersrum. Vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Schön erstmal einen eigenen Wortsalat draus gemacht. Und in dem Moment, wo ich merke oder registriere, dass ich sage, es ging ja auch vorher schon nicht, weder bei meinen Eltern noch bei meinen Großeltern noch eben auch in Situationen, die ich schon selbst mit den Kindern erlebt habe, dass ich dann irgendwie daraus lernen sollte, zu sagen, Situationen wiederholen sich ja, zu sagen, okay, im nächsten Moment müsste ich sinnvollerweise anders reagieren. Die Frage ist, wer tut's?
Ja, es beginnt ja schon damit, dass wir bei der Kontrolle verschiedene Arten von Kontrolle unterscheiden. Ja? Wir haben jetzt vorhin kurz geplaudert und da ist mir das eingefallen, dass wir, da gibt es die eine Kontrolle, die sozusagen, um das Kierkegaard-Zitat weiterzuspinnen, da gibt es die eine Kontrolle, die sicherstellen will, dass gewisse Dinge ablaufen, wie wir uns das vorstellen und dass wir sicherstellen, dass das auch so funktioniert. Und dann gibt es aber auch die andere Form der Kontrolle, dass wir im Nachhinein versuchen, nachzuschauen, ob das auch wirklich funktioniert hat. Also wir haben ja da verschiedenste Methoden erfunden, Dinge zu kontrollieren, die beide natürlich nicht wirklich deswegen auch real sind. Und da werden wir jetzt wieder ein bisschen spiritueller, weil beide nicht im jetzigen Augenblick stattfinden. Weil wenn ich die Kontrolle haben will über das, was die Zukunft bringt, wird das nicht funktionieren. Genauso wenig kann ich die Vergangenheit kontrollieren, weil da ist es ja schon passiert. Und die Gegenwart zu kontrollieren, da können wir nur bei uns selbst ansetzen. Da sind wir werden wir immer wieder auf uns selbst zurückgeworfen und nicht auf die Kinder, die wir so gerne versuchen zu kontrollieren.
Ja, ganz genau. Und da ist auch ganz, ganz spannend, auch ein Buch, was ich gerade lese, das eben dieses, wie du es selber angesprochen hast, das Akzeptieren. Wenn ich jetzt sage, ich habe es eilig und gefühlt ist jede Ampel rot, dann ist nichts mit Kontrolle. Also da ist dann nur noch zu sagen, ich fahre noch schneller, um die nächste Ampel zu kriegen. Oder also das ist dann wirklich das Krampfhafte an irgendwas festhalten. Wie du schon sagst, da ist ja die Erwartung ganz wichtig. Wie möchte ich, dass Dinge ablaufen? Wie möchte ich, dass meine Kinder funktionieren? Wobei wir wieder bei dem Lieblingswort sind, funktionieren. Und natürlich, ganz klar, Kontrolle ist von äußeren Dingen genauso abhängig oder von Ereignissen, wie Dieter Lange immer so schön sagt, von dem ich gerade das Buch lese. Und die Ereignisse, die kommen. Die sind da, die kommen von außen zum Teil und ich kann sie nicht kontrollieren. Aber wie ich damit umgehe, kann ich, nennen wir es mal ruhig, kontrollieren und kann selber entscheiden, reagiere ich jetzt extrem aggressiv auf jede rote Ampel, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, oder sage ich mir, ja gut, dann komme ich vielleicht, keine Ahnung, 5 Minuten später. Ist halt die Frage, wo muss ich ansetzen für mich? Und da, wie du schon selber sagst, muss ich bei mir ansetzen. Und weil wir ja nun mal hier über Familien und Kinder und Zusammenleben reden, wer das nicht tut, aus meiner Sicht, gibt es an andere weiter und das ist nochmal schlechter kontrollierbar. Also ich kann nur meine eigenen Entscheidungen treffen und dann auch hoffen, sage ich jetzt mal, dass meine Kinder das als authentisch auffassen und mitkriegen und dann genauso entsprechend reagieren. Genauso nicht im Sinne von genau wie ich, sondern genauso selbstbestimmt und authentisch. Oder siehst du das anders?
Ja, dein Beispiel ist super, weil das bringt genau die Sache auf den Punkt. Wenn du jetzt diese Morgensituation hast und dann die rote Ampel und so weiter, in dem Moment, weil du ja auch von authentisch sein gesprochen hast, in dem Moment, wo wir ja nicht mehr bei uns bleiben, sozusagen den Moment verlieren, weil wir unbewusst werden, indem wir an die Zukunft denken, wo wir sein müssen und uns sozusagen in der Situation verlieren und uns mit der Situation identifizieren, mit den Ansprüchen. Zum Beispiel, ich muss pünktlich sein, ich will nicht zu spät kommen, die Kinder müssen da und da sein und so weiter. Die sind ja Ansprüche von außen. Und wenn wir uns mit denen identifizieren, sind wir ja nicht mehr bei uns und dann verlieren wir uns und dann sind wir nicht mehr da. Wir lösen uns quasi auf und dann verlieren wir uns so sehr, dass wir ins Ego gehen und anfangen emotional zu werden wie ein kleines Kind. Wir überholen unsere Kinder emotional von rechts, indem wir noch klein, also mehr, wir sind dann die Kindischen, während die Kinder nur kindlich sind und beginnen dann sozusagen die Situation zu torpedieren, weil wir nicht im Moment sein können. Und das Lustige ist ja, uns ist allen klar, dass 99% dessen, was den ganzen Tag passiert, von uns nicht kontrollierbar ist. Und diese 1%, die wir selber dazu beitragen, weil du hast es ja so schön gesagt, wir können die Ereignisse nicht kontrollieren, wir können die Ampeln nicht kontrollieren, wir können unsere Kinder nicht kontrollieren, wir können nicht kontrollieren, ob wir gesund sind oder krank werden. Wir können eigentlich das Wetter nicht kontrollieren, also im Prinzip fast nichts, ja. Aber was wir kontrollieren können, ist im Moment zu sein, weil wir da zumindest daran arbeiten können, dass wir sozusagen bei uns bleiben und das ist etwas, das ist schon alles, was wir tun können. Und wenn dann eine Situation passiert, die uns natürlich triggert, die schwierig ist, weil wir wirklich zu spät dran sind und wir das jetzt nicht mehr ändern können, dann ist das die schwierigste Aufgabe zu sagen, wie bleibe ich jetzt hier? Und wie renne ich jetzt nicht davon und mache die Situation noch schlimmer? Ja? Und genau. Da ist die Sache ja eigentlich überhaupt keine Sache mehr der Kontrolle. Es ist nur mehr eine Sache der Präsenz, ja? Einfach zu sagen, kann ich mich der Realität stellen, will ich, und da sind wir jetzt bei der Illusion, kann ich mich der Realität stellen, dass es einfach so ist, wie es ist? Oder ist es, geht es eher darum zu sagen, ich bin aber nie zu spät, ich bin ein toller Vater und was weiß ich was, und ich sorge dafür, dass die Kinder pünktlich in der Schule sind, aber du bist nicht pünktlich, die Kinder sind zu spät dran und du bist zu spät dran, du kannst das jetzt nicht mehr ändern. Aber wenn wir dann so tun, als wäre, weißt du, wenn wir so reingehen in den Ärger, dass wir das jetzt anders machen hätten sollen, dann wollen wir einfach die Realität gerade nicht akzeptieren und hängen das allen um oder auch uns selbst und machen vielleicht auch Selbstvorwürfe und dann geht das ganze Theater los, aber eigentlich ist es nur sinnlos, ja, weil es niemandem was bringt, außer die Situation zu verschlechtern für uns alle.
Genau, und dass es dann eventuell ausartet und logischerweise emotionaler wird, als es nötig ist, weil ich sag mal ganz blöd, natürlich Thema Schule, die Kinder kommen halt zu spät zur Schule, aber dann ist das so. Ist immer noch besser als, also anders. In dem Moment, wo sie zu spät kommen, gehen sie ja selber mit einer entsprechend negativen Hochstimmung da rein, so richtig aggressiv, weil du als Papa, als Mama die angemacht hast und Mensch, es ist jetzt eure Schuld und also klar, erstmal beginnt's und da redet auch Dieter Lange von mit dem Akzeptieren, hier und jetzt, so ist die Situation, so ist vielleicht das von außen, Ampel, Wetter, was auch immer. Wetter ist übrigens ein schönes Beispiel. Ich habe gerade vor ein paar Tagen an der Bushaltestelle ein Gespräch von zwei alten Damen gehört. Ach Mensch, dein Sohn war doch jetzt im Urlaub, wie war es denn? Ja, war nicht so schön, er hatte nicht so tolles Wetter. Ich habe nicht weiter mitgehört, das war der einzige Satz, den ich gehört habe. Aber von wegen, keine Ahnung, er war 2 Wochen weg, hat schlechtes Wetter gehabt, weiß ich nicht. Aber das hat doch mit dem Urlaub nichts zu tun. Ja, ich wünsche mir schöneres Wetter, aber ich kann es doch nicht kontrollieren. Also, und dann genauso aus dem Urlaub zurückkommen, in den Job oder zu den Freunden oder zur Mama, Papa, Familie. Und ich hatte keinen schönen Urlaub wegen Wetter. Das ist eine Situation von was auch immer, wie lange der Urlaub war. Und bei den Kindern, was, um da zurückzukommen, die gehen dann aggressiv oder wie auch immer emotional in den Unterricht. Ja, sie sind zu spät. Okay, müssen sie auch mit umgehen lernen, weil passiert im Leben mal. Aber das jetzt dann noch emotional aufzuladen, weil du als Papa, du als Mama am besten im Auto eine Viertelstunde Fahrt und jedes die ganze Zeit Mann, ja, wie würdest du dich fühlen, wenn von außen irgendeiner die ganze Zeit meckert und im Endeffekt dich klein macht?
Dazu kommt ja auch noch, dass die Kinder ja noch nicht diese, sie sind ja sozusagen noch dabei, sich als Identität zu finden. Und natürlich beziehen sie einen Großteil ihrer Identität von uns als Eltern. Und das bedeutet natürlich, dass sie dann sich mit uns sehr stark identifizieren und deswegen ja auch immer die Schuld bei sich dann sehen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder sie angeschnauzt werden, weil sie ja auch davon ausgehen, bis sie jugendlich sind und irgendwann draufkommen, dass das nicht so ist und manche vielleicht schon als Kind, dass die Eltern ja nicht göttlich sind, also nicht unfehlbar und nicht perfekt und nicht alles, was die Eltern tun, ist das Richtige und das Wahre und das Einzigartige, sondern die Eltern sind auch nur Menschen. Aber das, in dem Alter ist das für die Kinder nicht offensichtlich, wenn sie nicht dazu genötigt werden, schon mit 7, 8 Jahren erwachsen zu werden, weil die Familie so dysfunktional ist, dass sie schon alle Erwachsenenpflichten übernehmen müssen. Und da ist es dann natürlich so, dass die Kinder sehr wohl das auf sich beziehen und da sehr kooperativ sind und dann natürlich auch dieses negative Selbstbild verinnerlichen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Und deswegen ist das natürlich sehr fatal und große Verantwortung. Aber natürlich ist, weil ich gerade das Wort Verantwortung sage, viele Menschen verwechseln Verantwortung mit Kontrolle. Weil sie glauben, wenn sie Kontrolle haben, übernehmen sie Verantwortung. Dabei ist Verantwortung hat mit Kontrolle gar nichts zu tun. Und das ist etwas, was viele genau nicht verstehen wollen.
Kontrolle ich kann kommt komplett aus dem Ego.
So wie du sagst, du kannst Verantwortung für deine Reaktion übernehmen. Und du kannst Verantwortung dafür übernehmen, dass du jetzt einen Fehler gemacht hast oder dass du zu spät gekommen bist oder sonst was, dass etwas passiert ist. Aber du kannst keine Verantwortung für das übernehmen, was andere tun. Zum Beispiel sagen, ich übernehme die Verantwortung für das, was meine Kinder tun oder was da draußen passiert. Und das Fatale ist aber, dass wirklich viele Erziehende, also egal ob in Familien oder auch in Institutionen, so wie Lehrer zum Beispiel, dann oft glauben, dass ihre Verantwortung, ihr Job darin besteht, das in Form von Kontrolle auszuagieren, indem sie ihre Macht so dazu benutzen, schon prophylaktisch alles im Keim zu ersticken, was gegen diese Prinzipien, die sie in ihrem Kopf aufgestellt haben, was sie tun sollen und was richtig ist, verstoßen. Und das ist natürlich.
Da muss ich direkt mal reinspringen. Da hast du komplett, pass auf, da muss ich direkt mal reinspringen, weil genau das mit dem Prophylaktischen, es ist ja genau das, was du auch in deinem Buch geschildert hast mit der Situation im Auto, mit deinen Kindern, dass sie sich gestritten haben. Da gibt es ja eben viele, die jeden Streit der Kinder im Keim ersticken. Die sollen sich nicht streiten. Natürlich sollen sie sich nicht streiten, ist klar, logisch, aber eine Harmonie aufzudrücken, gezwungen, die muss jetzt harmonisch sein, du musst jetzt aufhören zu streiten, funktioniert nicht. Also das ist ein sehr, sehr geniales Beispiel gerade.
Mhm. Ja, und man kann ja, so wie wir haben jetzt diese Situation erlebt, okay, es geht irgendwas total schief und dann in einer ruhigen Minute, wo alles wieder vorbei ist, kann man sich ja überlegen, kann ich am System etwas verändern? Ja, zum Beispiel dieses simple Beispiel, dass ja eh alle Eltern, das braucht man ihnen gar nicht mehr erzählen, das kennen eh alle, wir stehen halt alle früher auf und planen sozusagen ein bisschen Bonuszeit ein, damit Unvorhergesehenes ja noch irgendwie aufgefangen werden kann. Ich nehme das Beispiel von mir, ich pendle von Tulln nach Wien, das sind 50 Kilometer, da brauche ich manchmal über eine Stunde. Und wir kennen das alle, wenn jemand eine weite Strecke hat, plant er sehr viel Zeit ein, um richtig anzukommen. Das heißt, ich bin meistens schon 1,5 Stunden, bevor mein Unterricht beginnt, bin ich schon unterwegs. Aber selbst da habe ich nicht die Garantie, dass der Zug nicht, dass er zum Beispiel stehen bleibt oder sonst was. Und wenn Leute 5 Minuten vom Arbeitsplatz entfernt wohnen oder von der Schule, dann wissen sie, ja, da bin ich ja in 5 Minuten dort. Und das sind dann eher diejenigen, die sich verspäten, weil sie wissen, sie schaffen es eh so schnell. Ja? Und genauso kann man es umgekehrt planen. Das heißt, wenn ich weiß, es können Katastrophen passieren, und je mehr Personen beteiligt sind, desto länger dauert es natürlich, bis alle soweit sind. Wenn wir alle gemeinsam das Haus verlassen müssen, dann kann ich natürlich eine halbe Stunde dazu planen. Und im besten Fall ist es so, dass wir alle zu früh dran sind, was ja auch nicht tragisch ist. Ja? Aber es gibt auch Systeme, die nicht zu knacken sind. Und da sind wir jetzt zum Beispiel bei der Schule. Ich will das jetzt nicht zu einer Schuldiskussion hier machen, aber natürlich, nachdem ich gerade wieder 2 Kollegen gehört habe, wie sie gesagt haben, 2 Kollegen, wohlgemerkt Lehrer, ja, die darüber geredet haben, über ihre Familien, dass die Schule ihre Familie zerstört, ihr Familienleben zerstört und sie dann trotzdem genau das weitermachen, was sie vorher gemacht haben, ist eine interessante Geschichte für mich. Und mir ist klar, dass wenn ich in eine Regelschule gehe, dass gewisse Dinge funktionieren und gewisse Dinge nicht funktionieren. Aber das kann ich weder dem Herrn Direktor noch den Schülern oder den Lehrern oder den Eltern umhängen. Die Systemprobleme. Und die Bildung ist weltweit in der Krise. Schule funktioniert nirgendwo wirklich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie bei uns in der Schule, aus finanziellen Gründen, um das jetzt einmal salopp zu sagen, die Schule vollgestopft wird, und da sind wir ja nicht die einzige Schule, die das machen, und wir teilweise über 30 Jugendliche in einen kleinen Raum pferchen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass das nicht funktionieren kann. Da kann kein Lehrer der Welt kann diese Situation kontrollieren oder so hinbekommen, dass alle zufrieden sind. Und dass wirklich das stattfinden kann, was man so gemeinhin als Unterricht sich vorstellt. Und das kann nicht funktionieren, trotzdem gehen die Lehrer und die Schüler aufeinander los, weil es nicht funktioniert. Und die Eltern vielleicht auch noch. Ja? Also das ist zum Beispiel, das ist für mich nur mal etwas, wo ich einfach nur mal aussteige und mich am liebsten zerkugel vor Lachen, ja? Was hier abgeht. Und genau dasselbe findet ja dann im Kleinen in der Familie statt. Wenn ich 3, 4 Kinder zu Hause habe, ich will 3, 4 Kinder haben, ich habe meine Vorstellungen und dann habe ich blopp, 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 3 Kinder in die Welt gesetzt, dass das ein Chaos ist, ist klar. Warum sollten die Kinder nach deinen Vorstellungen funktionieren? Ja? Oder irgendwas nur, warum sollte nur ansatzweise irgendwas mit 4, 5 Personen, die alle einen eigenen Willen haben und ihre eigenen Willen entdecken, warum sollten die alle die ganze Zeit dasselbe wollen und miteinander, da sind wir wieder bei dem, was du vorher gesagt hast mit der Harmonie, warum sollte das irgendwie kontrollierbar sein? Und vor allem wer? Wer hat die Macht, das zu kontrollieren? Ist es die Mama? Ist es der Papa? Ist es das größte Kind? Ja. Wer sagt uns, wer hier die Kontrolle hat? Und da kommt dieses berühmte, wir müssen an einem Strang ziehen, da sagt einer der beiden, ich sage jetzt nicht die Mutter, sondern beide, könnte auch der Vater sein, wir müssen schon an einem Strang ziehen, heißt ihm auf Deutsch normalerweise nichts anderes als, ich habe Vorstellungen und bitte, ihr passt euch alle an meine Vorstellungen an, das ist mein Strang. Das ist die Kontrolle, die ich mir vorstelle.
Ja, genau.
Und dann tun wir alle entrüstet, wenn da die anderen nicht mitmachen.
An einem Strang ziehen ist für mich gleichermaßen lustig wie traurig. Also wie du schon selber grinsend gesagt hast, von wegen, ich sage es und das ist jetzt mein Strang und ihr müsst an meinem Strang mitziehen. Also nee, ist ja klar. Eigentlich hätte man das so einleiten können hier heute mit dem übertriebenen kontrollieren wollen und an einem Strang ziehen. Es läuft fast alles darauf hinaus. Auf einerseits die Versuche, etwas zu kontrollieren, was kaum oder gar nicht zu kontrollieren ist. Und andererseits eben auf das Loslassen, das im Jetztleben kann auch mal eine Analyse sein, dessen, wie was passiert ist. Aber nicht mit dem Gedanken, es dann zukünftig kontrollieren zu wollen, sondern es zukünftig für alle Beteiligten besser zu machen. So in diesem Sinne. Und ich habe sofort, als du von großen Schulklassen geredet hast, also große Klassenstärke, daran gedacht, das sucht sich keiner aus. Da geht keiner rein und sagt, in dieser Klasse möchte ich sein. Gerade richte den Frosch im Hals hier. worauf ich hinaus will, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel 30 Leute oder guck dir ein American Football Team an, da sind 40, 50 Leute in einem Team, die wollen dort sein. Die haben dann auch den Anspruch und die Erwartung, dass auch die anderen dort sein wollen, und die haben den Anspruch und die Erwartung, dass die anderen auch daran arbeiten, dass es funktioniert. In einer Schule, in einem Betrieb, da ist vielleicht der Personalchef daran beteiligt und interessiert, dass es funktioniert, oder der Chef oben drüber. Aber jeder für sich hat doch andere Erwartungen an diese Firma. Da ist natürlich ein Stück weit noch gleiche Zielsetzung, aber in der Schule auf keinen Fall. Und in der Familie, im Kleinen, genauso wenig. Da sind so viele Individuen. Und ich glaube, ich muss viel schneiden mit dem ganzen Räuspern hier. Ich habe eine Lieblingsserie, die ich mit meiner Frau ganz gerne gucke. Da unterhält sich ein Polizisten, sind es in dem Fall, ein Polizist mit seinem Kollegen. Und der sagt wirklich: Mann, wie machst du das mit deinen, du hast 4 Kinder und den Job und hier, und wie gehst du mit den Kindern um und weiß ich nicht. Und da hat er einen Satz rausgehauen, das ist schon Monate her, dass ich das gesehen habe, das ist so bei mir eingebrannt. Der sagt: Ich habe 4 Kinder, aber diese 4 Kinder haben 4 unterschiedliche Väter. Und der Kollege hat es erstmal gar nicht begriffen: Was willst du jetzt von mir? Da sagt er ganz einfach: Ich muss mit jedem anders umgehen. Ich muss mit jedem Kind so interagieren, wie es mit diesem Kind zu interagieren ist. Und gerade, wie gesagt, bei 30 Kindern ist es ja noch mal schwieriger, dann sind es nicht deine eigenen, du kannst sie gar nicht so gut kennen. Also wieder das Thema Loslassen der eigenen Erwartungen, Loslassen dessen, dass du kontrollieren willst, was für dieses Kind das Beste ist. Da sind wir wieder bei einem nächsten Thema, Kindeswohl. Wenn ich überlege, was in den Gerichten von irgendwelchen alten Leuten entschieden wird, die 60 Jahre vorher selber in die Schule durchgelaufen haben. Also, weißt du, das sind so viele Themen, die da ineinander spielen. Aber zurück zum Ding. Loslassen der eigenen Erwartungen, loslassen dessen kontrollieren zu wollen und mal zu akzeptieren, wo stehst du als Person gerade, wo ist die Situation gerade und wo läuft es vielleicht drauf hin, wenn es so weitergeht, wenn ich mich so entscheide und so. Also diese Möglichkeiten habe ich ja für mich selbst zu entscheiden, für mich selbst Reaktionen zu entscheiden, hatten wir vorhin schon, und dann zu erfragen im Interagieren: Wie siehst du das? Lass uns auf einen Nenner kommen, weil wir ja jetzt ein gemeinsames Ziel haben.
Ich glaube, die Krux ist wirklich, dass viele einfach nicht akzeptieren wollen, dass du zwar Werte haben kannst und diese leben kannst, und du kannst noch so erleuchtet sein und noch so gefinkelt, du kannst alle Elterntricks aus der Elterntrickkiste inhaliert haben und sie auswendig runterspulen, selbst im Vollrausch. Du kannst der liebevollste Elternteil sein. Du kannst alle Tagespläne deiner Kinder auswendig wissen. Du kannst alle Eventualitäten, du hast Fähigkeiten wie MacGyver und was weiß ich was alles. Ja? Selbst wenn du ein wirklich überdrüber Elternteil bist, hast du überhaupt keine Garantie, dass alles so läuft, wie wir uns das gemeinhin als Laufen vorstellen, als Familie. Deswegen können wir nur, und das Lustige ist ja, dass die meisten glauben, sie kommen dann, die meisten gehen ja ins Reagieren rein, wenn sie unbewusst werden. Das heißt, wenn du ja sozusagen festhältst an deiner Vorstellung, was jetzt eigentlich passieren sollte, und es passiert nicht, dann bist du ja unbewusst und identifizierst dich mit diesen ganzen gedanklichen Konstrukten und wirst unbewusst und kommst ins Reagieren. Ja? Und viele Menschen verstehen das Agieren falsch. Das Agieren heißt ja eigentlich viel mehr, dass wir uns zurücknehmen, vor allem als Eltern, dass wir uns viel mehr zurücknehmen Und agieren heißt, dass wir präsent sind vor allem und sehr bewusst das tun, was wir tun, und einfach die Situation so schnell wie möglich akzeptieren, wie sie ist, weil sie einfach immer unberechenbar ist. Ja? Und weil das, was im Materiellen, in der Formen, in der Welt der Form sozusagen passiert, ist so unkontrollierbar. Ich sage jetzt nur kurz Pandemie und dann gleich wieder weg, aber nur so dieses, wow, was ist denn da abgegangen? Ja? Vor kurzer Zeit, ja? Leute, die nicht mal freiwillig das, also die nicht mal mehr das Haus verlassen dürfen oder sonstige komische Dinge. Dass sich das so schnell ändern kann und wir kommen auch damit klar. Das Lustige ist, wir kommen ja mit allem klar. Ich meine, alle tun so, als würde die Welt sofort untergehen, wenn irgendeine Kleinigkeit von der Norm abweicht. Und trotzdem ist es nicht so. Wir kommen klar. Und das Interessante ist ja, dass die Menschen eher zusammenbrechen unter ihren Vorstellungen und nicht unter dem, was tatsächlich passiert. Wenn du dir vorstellst, dass manche schon zusammenbrechen, und das meine ich nicht wertend, ja, weil jeder hat seine Katastrophen. Und wenn du depressiv wirst, weil dein Hund stirbt, dann ist das so. Und andere werden vergewaltigt, erleben Krieg und sonst was und haben keinerlei traumatische Probleme damit. Ja. Wir können das nicht anderen überstülpen, wie sie zu reagieren haben. Aber andererseits sind wir alle viel resilienter, als wir das eigentlich glauben. Wir reden uns, ich will nicht sagen, wir reden uns die Katastrophen ein, aber wir stürzen uns in die Katastrophen, weil wir glauben, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Weil wenn wir in der Angst sind, und das Lustige ist ja, und das ist jetzt ein bisschen gewagt vielleicht für manche, aber es ist tatsächlich für mich so. Also ich erlebe das nicht anders und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du kannst mir es ja dann gleich sagen. Der Versuch, Kontrolle zu wahren, ist nichts anderes als Angst. Und wenn wir in die Liebe gehen, dann haben wir keine Angst und dann brauchen wir auch keine Kontrolle. Und das ist für mich die Quintessenz von dem, was das Leben bedeutet und vor allem auch, was Familie bedeutet.
Ich habe mir jetzt gerade mehrere Sachen, während du geredet hast, aufgeschrieben, wo ich darauf Bezug nehmen möchte. Aber fangen wir ruhig mal mit der Angst an. Als direkte Gegenfrage: In welche Richtung meinst du, geht diese Angst? Der Versuch der Kontrolle ist für mich definitiv auch eine Frage der Angst oder es kommt aus einer Angst, sagen wir es mal so. Aber in welche Richtung, denkst du, geht diese Angst? Ich habe jetzt eigene Gedanken, aber ich möchte erstmal deine gerne hören.
Ja, da sind wir jetzt wirklich bei dieser zutiefst existenziellen Angst, dass wir nicht genug sind, dass das Leben schwierig ist, dass es dass wir sterben alle und dass wir, das ist so dieser Mangel, der geboren wird in diesem Gefühl, einfach nicht genug zu sein. Ja? So dieses menschliche Dilemma, dass wir sozusagen das Göttliche in uns tragen, den freien Willen haben und wir benutzen ihn vor allem dazu, uns klein zu machen und eigentlich ängstlich mit vollen Hosen durch die Welt zu gehen. Diese Angst meine ich.
Ja. In dem Zusammenhang habe ich sofort ein Bild vor Augen gehabt. Zwei Leute, die im Fahrstuhl stecken bleiben. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin ein Mensch, der klaustrophobische Gedanken hat. Also wirklich zu eng ist mir dann wirklich unangenehm. Und ich weiß auch, das habe ich für mich selber erkannt, dass es aus der fehlenden Kontrolle kommt. Weil in dem Moment, wo der Fahrstuhl stecken bleibt, hast du keine Chance. Du kannst nicht noch 1000 Knöpfe drücken oder weiß ich nicht. Geht nicht. Du kannst nicht kontrollieren, dass er jetzt weiterfährt. Und es gibt ja andere Situationen, die dann ähnlich sind, so von wegen, kannst du jetzt nicht ändern oder so. Und was das angeht, stell dir das wirklich vor, zwei Leute bleiben im Fahrstuhl stecken, der eine hat Klaustrophobie, der andere nicht. Ist doch völlig klar, dass der eine völlig austickt, schon denkt, da ist sein Leben jetzt vorbei. Der stürzt nicht ab, es geht einfach, der steckt, der ist einfach fest, fertig. Aber für den einen ist es ganz leicht zu akzeptieren, na gut, da ist jetzt der Notrufknopf, da drücke ich jetzt drauf, ist der nächste Schritt. Und der andere, für den, der stirbt schon innerlich. Also genau das aus dieser Kontrollangst, beziehungsweise aus der Angst, ich kann es nicht kontrollieren, also finde ich total mega und bin ich voll bei dir, dass das aus der Angst und eben kombiniert aus dem Ego, was wir ja vorhin schon gesagt haben, Denn was ist denn das? Die Erwartung, ich will pünktlich da oben in dem Stockwerk sein oder was auch immer, also was da für Erwartungen auch hochkommen. Wenn wir schon mal beim Thema Erwartung in dem Zusammenhang sind, wenn es denn hinterher den Schritt weitergeht, beide werden gerettet und die gegenseitig voneinander über den anderen erzählen, na, der ist ja völlig ausgerastet und weiß ich nicht was, diese Erwartung möchte derjenige wahrscheinlich auch nicht haben, dass andere über ihn reden, der ist da im Fahrstuhl ausgeflippt. Also das ist so, da hängen so viele Kettengliederchen dran, aber umso wichtiger finde ich es wirklich, die Situation als solche zu akzeptieren und dann natürlich darauf reagierend, da sind wir ja beim Reagieren, zu sagen, okay, die Situation ist so, jetzt muss ich meine Entscheidung treffen. Und wie bei dem Beispiel, okay, da ist der Notrufknopf, den betätige ich jetzt. Also wirklich die Schritte planen, weil ich kann nur das kontrollieren, diese kleinen Schrittchen, diese, was mache ich als nächstes. Und was hier dieses Akzeptieren angeht, habe ich in meinem ganzen Weg auch einen von einem Autor gelesen, Dan Millman. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt.
Ja.
Der hat zum Beispiel geschrieben, Der friedvolle Krieger. Das ist so ein Ausdruck von ihm. Und er vergleicht friedvoller Krieger immer gerne mit so einem Samurai, von dem wir ja wissen aus der Historie, er war ein wirklich harter Krieger, den möchte man nicht als Gegner haben, aber eben auch fair. Und er hat jetzt nicht einfach wild die Leute abgeschlachtet, sondern mit entsprechenden Einstellungen, mit entsprechenden Werten, mit entsprechenden Überzeugungen für die Sache gekämpft, für seine Sache oder sein König, was auch immer. Und Dan Millman war eine ganz große Hoffnung als Jugendlicher im Trampolinsport in den USA und war auf dem Weg dahin, zur Olympiade zu fahren und hat sich kurz vorher verletzt. So verletzt, dass er eben gar keine Chance mehr hatte, weiterzumachen. Und in dieser Situation ist für ihn auch ein Leben untergegangen. Welt war zu Ende, Welt war, was weißt du, gibt nichts mehr. Weil nur das Denken darauf ausgerichtet war. Und erst dadurch hat er seinen späteren Mentor kennengelernt und den ganz anderen Weg eingeschlagen. Also auch das wieder die Beispiel dafür, zu akzeptieren, es ist so, ich kann es nicht ändern, ich bin jetzt verletzt. Und die nächsten Schritte, die er auch noch nicht wusste, er wusste ja nicht, dass er diesen Typen da kennenlernt. Also dann Schritt für Schritt weiterzugehen, weiterzudenken, die Verantwortung eben für seinen Handel zu übernehmen. Inzwischen ist er in diesem Bereich, ich glaube, er hat schon 5, 6 Bücher geschrieben, ziemlich ganz weit oben. Also wirklich jemand, der auch Vorträge hält und so. Also wirklich sein Leben durch dieses eine einschneidende Ergebnis, was er nicht kontrollieren konnte, entsprechend geändert. Und auch da zitiere ich gerne Dieter Lange, die größten und lebensveränderndsten Einschneidungen und Entscheidungen musste ich meistens treffen nach Dingen, die ich nicht geplant habe. Sei es irgendwie Schicksalsschläge, sei es...
Ja? Weil wir ja nur aus diesem begrenzten Bewusstsein agieren können, dass wir gerade haben. Und
genau.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde schon gern weitergehen auf diesem Weg, kann aber natürlich in diesem Zustand, in dem ich jetzt gerade bin, nicht wissen, was meine nächste Stufe sozusagen, das klingt jetzt schon ein bisschen ego-belastet, aber du weißt, was ich meine, was mein nächster Schritt sein wird oder wo ich in einem erweiterten Bewusstsein landen werde, weil das ja mit meinem begrenzten Bewusstsein jetzt nicht akzeptierbar ist.
Ja.
Das heißt, es wird zwangsweise für uns alle immer wieder Situationen geben, die wir nicht weder verstehen noch annehmen können in unserem jetzigen Bewusstsein. Und erst so wie du es, wenn wir eh schon wieder beim Anfang sind, rückblickend sehen wir das Geschenk, das wir erhalten haben, weil wir weitergegangen sind und dann im Nachhinein sagen, ja klar, war das ein Geschenk. Natürlich war das ein Geschenk. Ja. Ich kann mich erinnern an ein Interview in einem Podcast, Amerikanerin, die alles, die so einen Konkurs erlebt hat als Hollywood-Produzentin, die dann mit ihrem spirituellen Lehrer sozusagen dann geredet hat über diese Situation und der gesagt hat, gratuliere, Das ist eine super Chance für dich. Und sie hat sich gedacht, ja, will mich da jetzt verarschen oder was? Aber jetzt im Rückblickend hat sie verstanden, was er meinte. Weil das ist eine super Chance zu wachsen. Ja? Und alles, was dir an Widrigkeiten widerfährt, ist immer wieder eine großartige Chance. Wir wollen es natürlich nicht. Interessanterweise ist es aber so, und das ist auch etwas, das wirklich jeder nachvollziehen kann. Ich meine, auch der Eckhart Tolle hat das einmal erwähnt. Ich meine, stell dir jetzt eine Serie vor, die wir auf Netflix oder sonst wo schauen, wo immer alles perfekt läuft und nichts passiert. Es geht nicht schief, es gibt keine Prüfungen, es gibt keine Katastrophen. Nein, interessiert kein Schwein, oder? Und wir schauen uns am liebsten das Drama an. Und das muss ja nicht ein negatives Drama sein. Es gibt auch wirklich, heutzutage finde ich, gibt es wirklich viele tolle Geschichten, die auch wirklich mit einem spirituellen oder sagen wir so mit einem Hintergrund, mit einem sehr positiven Grundgedanken in die Welt gebracht werden, wo es um dieses Wachsen und sich entwickeln geht. Und da ist es eigentlich völlig egal, in welche Richtung das geht. Ob das kleine Katastrophen sind oder große, aber wir alle können wirklich immer wachsen an jeder Situation. Ja? Die Frage ist nur, kommen wir damit klar? Da gibt es dieses Beispiel, so, das passt auch gut zu dem, du willst spirituell sein und du meditierst und dann kommen die Kinder rein und haben eine Frage und du sagst, siehst du nicht, dass ich meditiere? Ja? Und man versteht nicht,
worum es geht. Ja? Das ist deine Aufgabe, du bist voll bei dir, ja, schon klar.
Oder ich habe das jetzt wieder erlebt, wir haben jetzt Herbstferien in Österreich, ja? Das ist so von österreichischen Nationalfeiertag, der ist heute 26. Oktober bis 5. November in unserem Fall, haben jetzt alle frei, ja? Also viele Schulen haben genau in diesem Zeitpunkt, manche haben vielleicht dazwischen ein bisschen, aber die meisten haben jetzt wirklich so durchgehend frei, 1,5 Wochen, und dann hörst du im Lehrerzimmer so, freust du dich schon? Ja, seit August warte ich schon, ja, weil da war Schulbeginn, also Ferienende, dass dann wirklich so dieses, oder auch täglich so dieses, 2 Stunden noch, dann habe ich es endlich hinter mir. Ja. Und ich sehe die, weißt du, dann gibt es die Schüler, die auf die Uhr schauen, die Lehrer, die auf die Uhr schauen, niemand will dort sein. Und ich denke mir, warum sind wir dann alle da? Das kann es doch nicht sein, ja, dass wir Stunden oder eigentlich den Großteil der Woche an einem Ort verbringen, an dem keiner sein möchte. Ja.
Das geht aber in vielen Jobs
so. Das ist jetzt nicht nur bei mir in der Schule. Genau so. Das Gleiche, ja.
Genau, ich merke es
immer wieder. Oder in der Familie dasselbe.
Ja, aber bei der Familie ist ja dann immer wieder dieses, ich habe es mir ja selbst ausgesucht, also die Partnerschaft sowieso, aber auch dann, dass wir Kinder haben wollen und alles. Und dann werden sie eben von den Ereignissen überrannt, von dem Menschen, der da kommt, überrannt und die Emotionen, die mich teilweise wieder ins eigene Kind bringen und stimmt, so habe ich ja auch reagiert und also ganz klar, aber gerade dieses, ich warte aufs Wochenende, ich warte auf den Urlaub, ich warte auf meine Rente, wer ist denn im Hier und Jetzt in diesen Situationen? Also einfach, ja, da hast du schon selber recht, mit den Emotionen und so geht nicht immer zu kontrollieren, aber einfach im Hier und Jetzt sein ist sehr, sehr oft sehr leicht. Denn natürlich nehme ich jetzt nicht irgendwelche emotionalen Dinger, mir ist einer ins Bein gefahren und so. Da ist schwierig, im Hier und Jetzt zu sein, weil, beziehungsweise erstmal bin ich im Hier und Jetzt, weil ich schreie und habe Schmerzen, aber im nächsten Moment bin ich schon wieder beim nächsten Gedanken, ich hatte, keine Ahnung, nächstes Wochenende Marathon geplant oder was auch immer, so für Gedanken da hochkommen. Aber im Hier und Jetzt sein ist doch erstmal auch Genuss, akzeptieren, Achtsamkeit, sich umzuschauen. Und Achtsamkeit heißt nicht nur, die Blume am Wegesrand zu erkennen, sondern eben auch für sich selbst in den eigenen, nach innen blickenden Situationen zu sein und sich selbst achtsam zu beobachten. Und das finde ich viel, viel schöner. Natürlich habe ich letztens auch gemacht, weil ich einen Specht am Baum habe hacken sehen, ein kleines Video drehen, um es meinen Kindern später zu zeigen. Guck mal, habe ich gesehen. Aber das ist doch jetzt trotzdem die Achtsamkeit, der Genuss. Ich mache das, ich registriere das, freue mich im Vorfeld schon, weil meine Kinder sich drüber freuen und so. Das ist völlig in Ordnung. Aber dieses, ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Faden verloren, aber dieses mit dem, ich will nicht da sein, wo ich sein will. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Wenn du den Leuten direkt in dem Moment sagst, warum bist du denn hier? Du kannst es doch entscheiden. Dann sei dort, wo du sein möchtest. Ja, das geht ja nicht. Und gerade was Job, Lehrer, gut, Schüler haben die Schulpflicht, okay, aber Lehrer jetzt hier oder in anderen Jobs, die sagen dann, ja, ich muss ja Geld verdienen, ich muss ja irgendwo leben. Aber guck dir die erfolgreichen, genau, im Außen, guck dir mal im Außen die erfolgreichen Menschen an, wie ein, keine Ahnung, Steve Jobs oder wen auch immer mehr mir da alles einfällt. Die Leute haben Sachen gemacht, die sie gerne gemacht haben. Und damit wurden sie erfolgreich. Da hat keiner sie gezwungen, das zu tun, was sie machen. Oder noch besseres Beispiel sind alle, fast alle Sportler und Musiker. Im Vorfeld wird dir als Papa, Mama erzählt oder von deinem Papa oder Mama erzählt, nein, das ist nichts, damit kannst du, die wissen selber, dass Sportler und Musiker viel Geld verdienen, aber das ist brotlose Kunst und lerne erstmal was Vernünftiges. Aber andererseits neiden sie denen die Millionen auch. Also das, der Genuss ist doch ein Teil für mich persönlich für im Hier und Jetzt sein.
Das Interessante ist ja, ich habe das jetzt gerade, ich versuche das ja wirklich sehr bewusst zu erleben und wir haben ja viele Auseinandersetzungen. Ich wurde zum Beispiel in der Schule gezwungen, eine Rolle einzunehmen, die ich nicht machen wollte, aus verschiedenen Gründen. Das ist so, das nennt man bei uns Klassenvorstand, du bist der Klassenlehrer sozusagen. Und dann kriegst du natürlich alles umgehängt, was die Klasse macht und was die Klasse nicht macht und so weiter. Und da stehe ich diametral entgegen zu der allgemeinen ungeschriebenen Schulgesetzen. Ja? Und habe das aber auch dem Chef gesagt, dass ich das Amt, wenn er mich zwingt, dieses Amt zu übernehmen, dass ich das ganz anders machen werde. Ja? Hat er natürlich dann in seiner Not und in seiner Unbewusstheit in der Situation, weil er wen dringend gebraucht hat, einfach akzeptiert und war ihm dann natürlich im Nachhinein überhaupt nicht recht. Und da passieren immer wieder Dinge, die schwer verständlich und schwer zu erklären sind für andere. Ja? Weil das Lustige ist ja, egal was ich tue oder was ich nicht tue oder was andere tun und was sie nicht tun, es ändert nichts. Sie glauben ja alle, und da sind wir jetzt bei diesen Konsequenzen auch, ja, wegen der Kontrolle, sie glauben, wenn sie die Schüler verwarnen, wenn es Verhaltensregeln gibt, wenn es Konsequenzen gibt, glauben sie, dass das irgendwas an dem Verhalten der Schüler verändert. Und das ist total illusionär. Ja. Ich habe mit den Schülern so viele Gespräche geführt und ich bin ja in verschiedenen Klassen drin. Ich bin natürlich nicht nur in dieser Klasse drin, die ich als Klassenvorstand habe, sondern auch in Klassen, wo der Klassenvorstand sehr streng ist und ihnen mit Rauswurf droht und sie Verträge kriegen und Verwarnungen und schlechte Verhaltensnoten und was weiß ich was alles, ja? Wo die Eltern vorgeladen werden. Da gibt es ganz, ganz verschiedenste Konsequenzen. Und ändert das etwas an ihrem Verhalten? Nein, es ändert gar nichts. Ja? Die Jugendlichen verhalten sich, wie sie sich verhalten. Ob da jetzt Konsequenzen passieren oder nicht, ist ihnen scheißegal. Ja? Und das ist das, was niemand...
Da muss ich direkt mal reingehen, das mit den Konsequenzen. Das mit den Konsequenzen und Strafen, da muss ich mal reingehen. Es ist doch genau wie im Strafrecht. Die Strafen sind entsprechend hoch für was auch immer für ein Kapitalverbrechen, aber die Reaktion daraus ist ja nicht, dass sie sagen, okay, ich höre auf. Genau, die sagen ja nicht, ich höre dann auf damit, die sagen ja dann, ich muss besser werden, ich muss besser oder nicht, ich möchte nicht gefangen werden oder, weißt du, die Reaktion auch bei den Schülern ist ja dann, ich weiß, dass es falsch ist, aber ich muss es halt so clever machen, dass ich nicht erwischt werde. Also das ist doch eine ganz andere Reaktion als die derjenige haben möchte, definitiv.
Und da hatten wir dann die Situation, dass manche Kolleginnen dann, wenn sie ein paar Minuten zu spät gekommen sind, weil viele zu spät kommen, und das natürlich in allen Klassen. Das Lustige ist, du hörst dann im Lehrerzimmer, wenn du ein bisschen zuhörst, hörst du, dass es in allen Klassen dasselbe ist. Ja? Alle Schüler kommen zu spät. Also teilweise die Hälfte der Schüler kommt zu spät in der ersten Stunde, ja? Oder mehr. Und dann gibt es natürlich dann Kolleginnen, die einfach dann die Tür von ihnen zusperren und sagen, ihr müsst draußen warten für den Rest der Stunde. Ja? Dürft jetzt nicht mehr in den Unterricht kommen, weil ich will nicht die ganze Zeit gestört werden. Verständliche Vorgangsweise. Aber was passiert? Die Schüler kommen nicht pünktlicher, sondern sie kommen eine Stunde später, weil sie wissen, sie kommen eh nicht in die Klasse rein, dann warten sie gleich, bis die Stunde vorbei ist und kommen dann erst. Also,
genau.
Da frage ich mich, wie sinnvoll das ist. Ja? Und bei mir ist es so, wenn sie zu spät kommen, sage ich schön, dass du es geschafft hast. Das war's. Und wir machen weiter. Ja? Ich begrüße sie sogar herzlich mit Handschlag. Und sie würden mich fragen, ob ich gestört bin, der kommt zu spät und du kommst ihm noch entgegen und sagst, schön, dass du es geschafft hast.
Ja? Ist ja kein Entgegenkommen. Aus deren Sicht ist das ja ein negatives Entgegenkommen. Im Gegenteil, das ist ein emotionales Entgegenkommen, natürlich. Aber natürlich weiß derjenige auch, oh scheiße. Und ich glaube, wenn die wissen, im ersten Stunde haben die bei dir, sind sie wahrscheinlich eher erpicht drauf, pünktlich zu kommen, als bei dem anderen, der so aggressiv ist. Das wäre jetzt meine Reaktion.
Vielleicht, aber sie schaffen es. Vielleicht stimmt das sogar, aber heißt nicht, dass sie es schaffen. Weißt du, was ich meine? Und da sind wir jetzt wieder bei dem, was Eltern oft nicht verstehen wollen. Viele glauben, wenn dann Dinge nicht funktionieren, dass die Kinder das nicht wollen. Aber sie vielleicht schaffen sie es ja nicht. Ich meine, wie oft ist es bei uns so, dass wir die gewisse Dinge tun wollen und unbedingt umsetzen wollen, aber wir kriegen es nicht auf die Reihe. Ja, und genauso ist es mit unseren Kindern oder noch viel mehr, weil sie ja noch die Struktur erst erwerben und so weiter und dass es für sie vielleicht eine Überforderung ist und so weiter. Und ich hatte letztes Mal erst wieder letzten Schultag, ja, wir hatten eine Situation, ich bin in die Klasse reingegangen, Abschlussklasse, die sind im Prüfungsstress, eine Stunde später hatten sie irgendeinen Test oder eine Prüfung in einem Wirtschaftsfach. 90% der Klasse haben gelernt für dieses Fach. Wir haben angefangen mit Unterricht in Englisch. Ja. Ich bin durch die Reihen gegangen. Du lernst. Manchmal kommen sie auch zu mir und sagen, dürfen wir für diese Prüfung lernen? Ja. Und du musst halt dann sagen, okay, ja, ich bin halt nicht so stolz, dass ich sage jetzt nicht in meinem Fach, sondern es ist ja schön, dass ihr lernen wollt. Ja. Und dann war wirklich so, dass zwei Leute mit mir Unterricht gemacht haben. 2 Stunden lang. Ja? Und die anderen sind wirklich, bis auf 3, die gar nichts mehr gemacht haben, sondern auf Insta oder sonst wo waren, haben 2 Leute mit mir diesen Unterricht durchgezogen. Ja? Und haben natürlich wahnsinnig viele Mitarbeitspunkte kassiert, was auch wahrscheinlich auch der Sinn der Aktion war. Aber habe ich angefangen, darüber nachzudenken, warum sie mich nicht respektieren? Habe ich darüber nachgedacht, warum ich so ein Versager bin als Lehrer, habe ich darüber nachgedacht, dass das einfach nur Scheiße ist und dass ich froh bin, dass der Tag endlich vorbei ist? Nein, ich habe einfach die Situation, ich habe es mit Humor genommen und habe einfach mich auf die 2 eingelassen, die mitgemacht haben, habe die anderen liebevoll mit einbezogen, im Sinne von, wenn es zu laut war, wie gesagt, bitte schaut, dass ihr Rücksicht nehmt, wir wollen ja hier Unterricht machen. Und du kannst da sicher sein, dass alle aus dieser Stunde rausgegangen sind und vor allem eines wussten, wir haben ein gutes Miteinander und mit dem Typen da vorne kann man einfach, er versteht uns. Und kann man das reden, Einzige, was ich von den Schülern immer wieder höre, ist, sie sind der Einzige, der uns versteht. Obwohl ich nicht mal, manchmal rede ich mit den Leuten gar nicht. Es gibt Leute, die sprechen mich an, mit denen habe ich noch nie gesehen und die sagen, sie sind der Einzige, der uns versteht und ich weiß nicht einmal, wer das ist, ja? Weil ich noch nie mit ihm geredet habe, aber das spricht sich in der Schule herum. Ja? Es gibt Schüler, die kommen zu mir und sagen, darf ich in ihre Stunde kommen? Und ich sage, wieso, hast du Unterricht, musst du nicht in einer anderen Stunde? Nein, ich habe Freistunde. Und du willst deine Freistunde bei uns im Englischunterricht verbringen? Ja.
Knaller.
Und ich denke mir, okay, wenn du nicht besser ist mit deiner Zeit zu tun hast, der lernt natürlich nicht mit, der sitzt nur da, ja, und macht es, manche machen spaßhalber mit, aber ich habe immer wieder Besucher, ja, die kommen freiwillig in meinen Unterricht, obwohl sie nicht
jetzt,
in meinem Unterricht
jetzt sind. Jetzt vergleich mal.
Und da sind wir, und da.
Jetzt vergleich mal mit deinen Kollegen.
Darf ich das nur noch zu Ende sagen, ja? Ja. Und da geht es mir darum, und das ist das, was ich ja hoffe, dass meine Kinder auch so empfinden dann irgendwann, dass vieles schief geht und vieles nicht so war, wie wir es uns alle vorgestellt haben oder sonst was und Dinge nicht funktionieren, wie ich dir gerade geschildert habe. Das wäre ja, ich meine, manche würden sagen, das ist eine Armutserklärung, dass du mit 2 Leuten Unterricht hältst, nur weil die jetzt lernen wollen oder sonst was. Aber für mich ist es einfach so, es ist eine wertvolle, die werden mal rausgehen und sagen, es war, zumindest in seinen Stunden hatten wir das Gefühl, dass wir eine schöne Zeit haben. Ja? Und ich werde mich immer freuen, wenn ich ihn auf der Straße sehe. Ja? Und diese Beziehung, glaube ich, ist viel. Ich habe mittlerweile, natürlich will ich, dass sie den Abschluss schaffen und natürlich will ich, dass sie alle Englisch lernen. Aber für mich ist mittlerweile so, dass die Beziehung das Wichtigste ist. Und ich, das ist mein Appell an alle Eltern da draußen, dass die Beziehung, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, und das ist das im Moment sein, das liebevolle im Moment sein, dass egal was passiert, dass man nie diese Beziehung abreißen lässt, und sondern immer liebevoll im Moment bleibt und dran bleibt an den gerade an den Jugendlichen, die nie das tun, was wir ihnen sagen. Ich meine, ich habe gerade mit meinem Sohn telefoniert, der ist gerade 14, wird bald 15, der hat viele Ideen in seinem Kopf, wo er wahrscheinlich nicht mal weiß, woher sie kommen. Ja, das sind ganz schräge Sachen, die er da. Ich meine, ich weiß es auch noch, wie ich 15 war, welche schräge Dinge ich da in meinem Kopf hatte. Und ich kann nur für ihn da sein. Mhm. Ja? Aber ich kann ihn nicht steuern, gerade so einen Jugendlichen nicht. Ja? Und das ist das Einzige, was ich für ihn tun kann.
Definitiv, ja. Sorry. Und genau das, was du gerade sagtest, mit auf der Straße treffen von Schülern. Wenn du in, ich sag mal ganz blöd, 20 Jahren dir einer der alten Schüler über den Weg läuft, den du nicht mehr erkennst, aber eher dich, und der wird zu dir, wird er hingehen und Tag sagen. Aber zu dem aggressiven Lehrer wird er bestimmt nicht hingehen. Also das ist einfach mal das, dieses Beziehungs- und da sind wir schon auch bei den rein sachlichen bei den Kommunikationswissenschaften. Da ist egal, wen du da fragst, ob das ein Friedemann Fritz von Thun ist oder Paul Watzlawick, Beziehung vor Sachebene. Also weil es einfach mal das ist, was in den Leuten bleibt. Und auch da kann ich wieder das Buch, was ich gerade lese, von Dieter Lange empfehlen. Der schreibt ja oder sagt immer in seinen Vorträgen genauso, die Ereignisse kommen und gehen, aber die Erlebnisse sind die bleiben. Also ein Ereignis ist nicht immer das, was ein Erlebnis ist, aber die Emotionen, in dem Moment, wo sie positiv sind, abgespeichert sind, ist das, was bleibt. Und auch da wieder zurück zum Grundthema von heute, da habe ich nichts kontrolliert für. Also außer vielleicht im Hier und Jetzt zu sein und zu sagen, ich genieße das, was ich jetzt hier gerade habe und erlebe. Oder eben, um bei deinem oder auch bei dem Beispiel von Dan Millman zu bleiben, aus dem das Beste zu machen. Auch das kann ja zum Ereignis nachträglich führen. Also von daher, weil er erzählt dir jetzt natürlich davon, emotional anders als in der Situation, wo es passiert ist. Ist doch wohl völlig klar. Also absolut. Wieder mal so ein Ding, wo wir stundenlang gehen können. Das ist total schön. Aber erzähl, du wolltest
gerade. Ich wollte nur noch da dazu sagen, das ist ja auch eine Befreiung.
Ja.
Dieses sich zu sagen, ich muss es ja nicht kontrollieren. Es ist eh genug, dass ich bei mir bleibe sozusagen, aber ich befreie mich auch von dieser Bürde, die etwas kontrollieren zu wollen, das ich nicht kontrollieren kann. Ich befreie mich von diesen ganzen Glaubenssätzen, die irgendwas in meinem Kopf anrichten. Und ich befreie mich von einer Verantwortung, die ich nie hatte. Und dafür mache ich mich frei für diese liebevolle Verantwortung, die ich mir gegenüber vor allem habe. Und das ist ja das Lustige, dass ja eigentlich, wenn du wirklich die Verantwortung dir selbst gegenüber am meisten wahrnimmst, dass du automatisch für deine Lieben da bist.
Ja, stimmt.
Weil du gar nicht anders kannst, als liebevoll zu sein mit anderen.
Auf jeden Fall.
Das ist so diese Choiceless Awareness, was dann manche aus dem Indischen auch kommt, so dieses, du hast keine andere Wahl mehr, weil du in so einem Bewusstsein bist, dass du automatisch deinen Werten folgst. Wenn du so authentisch und so bei dir bist und du schaffst es, bei dir zu bleiben, dass du automatisch immer sozusagen das Richtige tust. Mhm. In Anführungszeichen. Ja? Und das ist das, was wir tun können. Und dann werden wir immer scheitern und wir werden wieder aufstehen und wir werden immer wieder scheitern. Aber das Schöne ist ja, wenn wir gemeinsam scheitern und wenn wir gemeinsam uns einander, wenn wir einander aufhelfen, sozusagen, wenn wir hingefallen sind. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was Familie tun kann. Füreinander da zu sein.
Auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch irgendwas sage, weil es ist ja schon so ein mega Schlusssatz hier. Aber nein, pass auf. Eine Sache auf jeden Fall noch, Thema Loslassen und Freude. Du sagtest vorhin, dass Eltern ja auch nur Menschen sind und genauso Fehler machen und Fehler gemacht haben und selber Kinder mal waren und was auch immer dazu geführt hat, logischerweise. Und dass eben die Kinder irgendwann erkennen, Eltern sind nicht unfehlbar und haben ihre Fehler und alles. Zwei Sachen dazu. Zum einen, deswegen verkaufen sich auch diese ganzen Biografien immer, weißt du, wenn irgendein, keine Ahnung, ein Typ, der mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, aber wenn ich so eine Biografie lesen würde, ich habe noch keine gelesen, aber da wirst du dann eben auch mal runtergeholt, das ist nicht der Gott in seinem Bereich, wo er eben war oder sie, sondern da siehst du auch, ach Mensch, guck mal, da ist er gescheitert, auf dem Weg dahin, um da dieser Typ oder diese Frau zu werden und hat auch aus dem gelernt, hat das als für sich Positives genommen, als Chance oder was auch immer. Und das Zweite ist eben dieses, dass eben die Kinder erkennen, Moment, hier Papa, Mama machen auch Fehler, muss, und das ist wirklich eine der seltenen Situationen, wo ich muss sage, das muss dazu führen, dass die Kinder das für sich adaptieren und sagen, okay, ich muss auch nicht perfekt sein, ich darf auch ich selbst sein und aus dem ich selbst sein und authentisch sein, kann ich das Beste aus mir herausholen. Das finde ich, ist eine der wenigen Muss-Situationen, die es hat. Aber da lege ich auch die Grundstein für, den Kindern das zu zeigen. Sorry, ich habe meine Fehler gemacht, aber guck mal, der und der bin ich geworden, die und die bin ich geworden. Wolfgang, vielen Dank wieder mal. Und
ja, und das...
Ja, erzähl. Erzähl ruhig.
Weil du das gerade gesagt hast mit den Biografien, dazu fällt mir noch kurz was ein. Das Interessante ist ja, dass wir gerade in der Schule oder in der Geschichte diese Menschen aufs Podest stellen und als große Vorbilder nehmen, die sich nicht kontrollieren ließen. Ja? Die sozusagen gegen alle Konventionen verstoßen haben, egal ob das jetzt in Religion ist, in der Geschichte, sonst was. Das sind immer diejenigen, die sozusagen gegen den Strom geschwommen sind, die sich nicht biegen haben lassen, weil sie gewusst haben, ich muss bei mir bleiben, ich darf mich selbst nicht verraten und ich kann mich deswegen nicht kontrollieren lassen. Ja? Und wir erzählen den jungen Menschen sozusagen, schaut mal, das sind eure Vorbilder und so, aber ihr dürft keine eigene Meinung haben und ihr dürft nicht gegen den Strom schwimmen. Das stimmt
doch. Ja, genau.
Deswegen kann es nur so sein, dass wir davon auch lernen sozusagen und die Kinder ihren Weg gehen lassen.
Und in jeder Situation hast du mindestens zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Also auch da so als kleine Abschlussgeschichte, du wirst sie wahrscheinlich kennen von Edison, der nach der Schule mit einem Brief nach Hause kommt und das ist ja eine wahre Geschichte, der mit einem Brief nach Hause kommt zu seiner Mutter und die Mutter liest den Brief und liest ihm die dann vor und sagt, liebe Frau Edison, ihr Kind ist ein Genie, wir haben leider nicht die Möglichkeiten, ihr Kind zu lehren und keine Lehrer, die so eine Qualifikation haben, ihrem Kind noch was beizubringen. Bitte lehren Sie Ihr Kind selber und bringen Ihrem Kind selber die Sachen bei. Und im Endeffekt, wie gesagt, ich weiß, ich gehe mal davon aus, du kennst die Geschichte, findet er Jahrzehnte später, nachdem sie schon gestorben ist, diesen Brief wieder irgendwo in irgendeinem Speicher und liest dann diesen Brief nochmal und da steht aber genau das Gegenteil drin. Der Lehrer hat geschrieben oder der Direktor hat geschrieben, ihr Kind ist unbelehrbar, ihr Kind ist geistig behindert, wir können ihr Kind nichts beibringen, bitte, wir möchten nicht ihr Kind nochmal in dieser Schule sehen, so nach dem Motto. Und das war zum einen aus der Liebe und aus der Beziehung entstandene Reaktion der Mutter und zum anderen wissen wir, was daraus entstanden ist. Also der Junge musste auch gegen viele Widerstände kämpfen und tausende von Tests machen mit seinen Sachen, die er empfunden hat und alles, und gilt heutzutage als einer der größten Genies des, ich weiß gar nicht, 20. Jahrhundert, glaube ich, 19. Also ewig, total erstaunlich. Ja, ja. In diesem Sinne, in diesem Sinne, sorry, ihr da draußen, dass es schon wieder so lang wurde, aber es ist einfach ein spannendes Thema und wir könnten da noch wieder weiter etliche Beispiele bringen. Als Quintessenz, und da gebe ich dir gerne auch gleich nochmal das Wort, was du vielleicht nochmal ein bisschen was zusammenfasst. Als Quintessenz, Kontrolle ist für mich eine Illusion. Es ist Fakt, dass du die lebensentscheidenden Dinge, die in deinem Leben wirklich für Spurwechsel und ähnliches sorgen, nicht kontrollieren kannst. Du kannst noch nicht mal die Ereignisse oft voraussehen. Im nächsten Moment geht es darum, wie reagiere ich darauf? Wie reagiere ich auch als Vorbild für meine Kinder authentisch darauf? Und ja, dann plane ich als solches, wenn ich die Situation akzeptiert habe, den nächsten Schritte mit meiner Entscheidung. Natürlich, wenn ich sage ja gerne eine Familie, ein Team, auch als Entscheidung für die Familie mit den anderen zusammen. Aber dann sind wir wieder in einer Situation, wo an einem Strang gezogen wird, was nicht generell der Fall sein muss.
Wunderschön. Ich kann nur da hinzufügen, wenn du dich für das Unbekannte öffnest, wirst du wirklich überrascht werden, in einem Sinne, dass dein Leben auf eine wunderbare Weise verändern kann.
Und was denkst du? Bist du der Meinung, du kontrollierst alles? Oder gehst du konform mit Wolfgang und mir, dass Kontrolle eine Illusion ist? Denk mal genauer darüber nach, das soll dich inspirieren, soll dich zum Denken anregen. Du weißt ja von Wolfgang, dass er auch Philosophie studiert hat, und das merke ich immer wieder in so tollen Gesprächen wie heute zum Beispiel mit ihm. Nächste Woche geht's in die dritte Folge der Tetralogie. Dort geht's ums Manifestieren. Dort springen wir auch nochmal kurz zurück, kleine Sprünge zum Affirmieren und Affirmieren. Denn das sind Bestandteile. Das sind Vorbereitungen sozusagen für das Manifestieren. In der vierten Folge, die Woche drauf, kommt dann das Meditieren. Das rundet das Ganze ab und ja, bringt dich nochmal mehr zu dir selbst. Und wenn du bei dir bist, bist du das authentischste Vorbild, wie ich es immer gerne sage, für alle um dich herum, vor allem für deine Kinder. Solltest du bis dahin fragen, Anregung, Kritik, was auch immer haben, immer her damit. Das Ganze schickst du an podcast@familyflowcoaching.de und ja, dann melde ich mich bei dir. Solltest du bis dahin eine ganz wichtige Frage, etwas, was dir wirklich unter den Nägeln brennt, haben, wo ich dir helfen darf, wo Family Flow dir helfen darf, geh auf den Link, buch dir einen Termin und wir reden miteinander. Ich freue mich auf dich, dein Cola.
Jungs, was war das gerade?
Family Flow, der Podcast.